liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines sehr nachdenklichen Pfarrers. Meine Lieben, als erstes sage ich mal, anscheinend habe ich mit dem Videopodcast über Georgien und Südossetien einen ziemlichen Proteststurm ausgelöst. Mit einem Wort gesagt, danke, dass Sie so viel dazu geschrieben haben. Ich erlaube mir aber erst morgen darauf einzugehen. Heute, weil es einfach ein privates Tagebuch ist und weil es einfach der Hans Spiegel ist, der Hans Spiegel, der, wenn Sie es gehört haben, seinen Sohn da vom Frequency abgeholt hat, der ist sehr, sehr nachdenklich, weil heute in der Früh schlage ich halt die Zeitung auf und entdecke dabei, dass es wirklich einen Toten gegeben hat. Anscheinend knapp 40-jähriger Mann aus Deutschland wurde tot in seinem Zelt liegend aufgefunden. Fremdeinwirkung war nicht feststellbar. Man geht zunächst einmal davon aus, dass wahrscheinlich die Kombination aus Alkohol und Kälte und Nässe dazu geführt hat, dass der Mann höchstwahrscheinlich erfroren ist. Ja, da habe ich meinen Buben abgeholt. Da habe ich meine Tochter leider nicht abgeholt, aber der geht's gut. Ja, und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, bin ich da daneben gestanden, habe da hinübergeschaut auf dieses Feld und dieses Feld, wo ja die ganzen Autos schon bis zur Axt im Gatsch versunken sind und habe da gesehen, also diese ganzen Jugendlichen, aber das waren eh die Gurten, die zu der Bushaltestelle gewandert sind, habe da auch de facto nockerte Leute bei 5 Grad im Regen sich bewegen gesehen, aber die sind auch zum Bus, also ist zu hoffen, dass die also alle irgendwie denen gut weitergeholfen wurde. Habe dann eben schon gehört von einem Bekannten meines Sohns, der mit gerade noch 30 Grad Körpertemperatur im Landeskrankenhaus gelandet ist und schon vorher gelesen, dass also reihenweise die Leute wegen schweren Unterkühlungen im Krankenhaus gelandet sind. Ja, und einen hat es halt keiner gefunden. Der ist halt da in seinem Zelt drinnen gelegen, war dann, wie er gefunden wurde, schon seit Stunden tot. Ja, wenn ich jetzt das aus dieser Perspektive rekapituliere und dann einfach nachdenke, was ist der Unterschied zwischen dem und meinen Kindern, dann ist der Unterschied bei meinem Buben der, dass der, wenn er mich nicht erreicht hätte und ich nicht mehr gefahren wäre, der wäre einfach hinuntergefahren nach Salzburg mit dem Bus, das ist also ziemlich ein Stück über Salzburg höher gelegen, und hätte sie einfach dort Hotelzimmer genommen, weil seine Bankomatkarten hat er dabei und er hat eh sehr viel Geld gespart, das wäre ihm wurscht gewesen, er hätte halt dort übernachtet und sie ihn dort in die heiße Patron gelegt. Bei meiner Tochter war es so, die ist überhaupt expeditionsmäßig ausgerüstet dorthin gefahren mit richtiger schwerer Bergkleidung, also Gore-Tex und schweren Schuhen und einem Zelt, wo es also auf 3000 Meter noch im Schneesturm drinnen relativ ungestört bleiben kannst. Das heißt, der Unterschied ist halt der, die Tochter hat es vorgeplant bis zum Letzten, vielleicht hat sie es auch vom Papa, der also immer den Kindern predigt, denk immer, was dabei herauskommt. Und ja, auf der anderen Seite, der Sohn, der hat einfach, weil er älter ist, schon genug Ressourcen. Mein Sohn hat mir erzählt, dass ganz viele dorthin fahren, also ohne jede Ressource, das ist ja letztes Geld. Und das letzte Geld dann überhaupt geben sie aus noch für Alk und dann machen sie halt dort Party. Und dann gibt's halt kein Sicherheitsnetz. Und wenn dann die Rettung nicht kommt und wenn keiner über den drüber stolpert, der eh schon am Erfrieren ist, dann ist er halt tot. Und ich finde das einfach wirklich absolut furchtbar. Ich finde das absolut sowas von grauenvoll, dass ich es ihnen gar nicht sagen kann. Heute habe ich mit einem Rettungsmann noch geredet, weil mich das interessiert. Der hat gesagt, naja, am Wochenende kann es sein, dass bis zu 80% der Einsätze, die sie fahren, nur für schwer Alkoholisierte gefahren wird. Die ja hier in dieser Gegend im Winter, aber auch im Herbst, im Frühjahr gar nicht so selten auch schon schwere Unterkühlungen haben. Bis zu 80% und dass ihnen das natürlich irgendwann einmal auch total auf die Nerven geht, weil wir das ganze Wochenende fahren hier ja nur Freiwillige, kriegen keinen Groschen dafür, die machen das aus Nächstenliebe, aus Pflichtgefühl den kranken Leuten gegenüber und dann fahren sie zu 80% halt zu Leuten, die sie einfach niedergesoffen haben die natürlich auch in Lebensgefahr sind, die auch gerettet werden müssen. Ja, aber irgendwas stimmt bei uns nicht mehr ganz. Ich sag's einmal ganz ehrlich, wenn wir so viele Leute haben, die sich nur noch darauf verlassen, dass die Rettung schon kommt, die sich nicht vorher überlegen, was tue ich, welche Vorbereitungen brauche ich, welche Ressourcen muss ich zur Verfügung haben, wenn was passiert, die sich einfach wirklich darauf verlassen, irgendwer wird schon die Rettung rufen und dann liege ich halt im Spital und dann, wenn ich eine Lungenentzündung habe, kriege ich halt die Antibiotika. Das haben meine Eltern vielleicht schon vorgelebt, ja, passt schon, kriegst noch was. Dann stimmt wirklich irgendetwas in unserer Gesellschaft ganz, 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 ganz massiv nicht. Wie ich ein Kind war und aufgewachsen bin, da hatte mein Vater einen Spruch, den hat er immer und immer und immer wieder gesagt. Da lautete er selbst, quis quid prudenter agas respicet finem. Was auch immer du tust, bedenke das Ende. Wenn es etwas gibt, was mir so unglaublich eigenartig erscheint, dann ist es das, dass irgendwas passiert ist, dass ganz wenige junge oder auch jüngere Leute mehr daran denken, wie geht's aus, sondern es wird etwas gemacht und es wird schon irgendwie gut ausgehen, aber eben jetzt gerade nicht heraus aus echtem Glauben, sondern heraus aus der Tatsache, dass irgendwer wird schon kommen und mich retten. Wenn Sie hier Skifahren sind, da gibt's diese ganzen Hütten, wo Sie was trinken können, was essen können. Was mich irrsinnig schockiert hat, was ich also nicht für möglich gehalten hätte, war die Tatsache, die ich einmal mitgekriegt habe, dass die wirklich bis in die Nacht hinein offen haben und da wird gesoffen oben. Und dann gibt's wirklich Leute, die versuchen dann besoffen, obwohl sie es eh nicht kennen, in der Dunkelheit abzufahren. Das können die besten Skifahrer überhaupt. Also Peter Brückner zum Beispiel, der auf 6000ern oben war und pausenlos und jedes Wochenende Touren geht und unter schwierigsten Bedingungen und auch wirklich gefährlichen Bedingungen sich noch zu helfen weiß, der kann mit einer Stirnlampe abfahren, aber selbst der würde also dann im Schneepflug im Schritttempo runterfahren und ganz sicherlich mit keinem Schluck Alkohol davor, weil wenn's dann hinfällst, dann bist du tot. Du schlafst ein und wachst nicht mehr auf in der Kälte. Es sterben ja genug genau an dem und es ist mir ein völliges Rätsel, wieso es überhaupt sein kann, dass diese Hütten also da in der Nacht offen haben, es sei denn, sie haben immer Zufahrt und da wird ihm dann vom Wirten das Taxi gerufen und der nimmt dem Skifahrer notfalls die Ski weg und sagt, na, sie fahren mit dem Taxi heim, sie lassen da nicht runterfahren. Wie es das geben kann, diese Vorstellung, es wird immer einer kommen und mich retten. Diese Hoffnung ist aber ganz einfach auf irgendwelche Rettungsinstitutionen, sei es jetzt das Rote Kreuz, sei es jetzt die Bergrettung, sei es die Alpinwacht hin, wieso es so gering geworden ist, diese Überlegung, naja, zuerst einmal muss ich ja überlegen, was aus meinen Handlungen resultiert. Ich glaube, dass ein frommer Mensch, jemand, der sein Leben wirklich als Gottesgabe empfindet, auch alles tun wird, dieses Leben so gut wie möglich zu behüten und zu beschützen. Also selbst, also überlegend, kenne ich mich dort aus, kann ich mit Gefahren, die da auftauchen, umgehen, komme ich weg, komme ich rechtzeitig weg, muss ich jetzt weg, weil es zu gefährlich wird, einfach lebensgefährlich wird. Ich glaube eigentlich, dass wahrscheinlich die Frommen sich am leichtesten tun, weil sie mit diesem quis quid prudenter agas respicet finem, was auch immer du tust, bedenke das Ende, wahrscheinlich sehr, sehr viel leichter zurechtkommen, weil ihnen ihr eigenes Leben ein Gottesgeschenk ist. Und auch wenn man vielleicht depressiv ist, wenn es einem nicht gut geht, weil wer wird sich denn schon so katastrophal niedersaufen, außer jemanden, den es nicht gut geht? Selbst wenn es das ist, kommt immer noch die zweite Ebene dazu. Selbst wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in diesem Moment kein Licht sehe in meinem Leben, wenn ich keine Ahnung habe, was ich eigentlich tun soll, dann werde ich doch auf jeden Fall wohl an einem festhalten können, dass es ein Geschenk ist, das mir gegeben ist, und auch ein Geschenk, über das ich nicht zu verfügen habe. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie dazu imstand sind, in Ihren Handlungen zu bedenken, wie es endet. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, so Sie irgendwas mit Kindern zu tun haben, dass Sie das denen aus tiefstem Herzen klar machen und vermitteln. Und ich wünsche Ihnen vor allen Dingen, Ihnen selbst, wenn es Ihnen auch einmal nicht gut geht, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt auf mir einfach nieder oder Ruhe ist, dass bei all dem immer ein Grundgefühl des geschenkten Lebens und der Wertschätzung von Gott her in Ihnen bleiben wird. Einen gesegneten Abend Ihnen allen.